Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Flow Days Podcasts aus dem agilen Universum. Interviews und Expertengespräche direkt und einfach verständlich für den maximalen Praxisbezug und die direkte Umsetzung. Viel Spaß!
Ja gut, wunderbar. Ihr zwei, Dennis und Raphael, schön sind ihr da. Und es ist morgen am 8. Freitagmorgen. Und wir haben einen Podcast, den wir zusammen aufnehmen. Und es ist cool, wenn ihr für das Thema brennt und wenn ihr da seid und euch interessiert. Was bewegt euch am Morgen, am 8. einen Podcast aufzunehmen mit uns bei Flow Days?
Das habe ich mich heute Morgen auch gefragt. Aber das Thema ist mega spannend, es macht Spaß und natürlich mit so coolen Leuten, das ist schon ein Grund aufzustehen.
Ja, also wie du schon gesagt hast, Philipp, es ist wirklich unser Herzblut, wo in diesem Thema drin steckt. Und ich glaube, es ist auch etwas, was schon seit Jahren so ein bisschen am Köcheln ist, oder? Vielleicht kennst du das von deinen Themen. Es gibt so Sachen, die siehst du irgendwie schon jahrelang so ein bisschen neblig am Horizont und du weißt, da ist jetzt irgendwie etwas mega Cooles und du siehst so ein bisschen, aber nicht ganz scharf und irgendwann kommt es immer näher und du merkst so, hey, jetzt kann ich es dann langsam packen und ich glaube, jetzt haben wir es gepackt.
Wunderbar. Ja, also ich glaube, die ersten Erfolge geben euch ja schon mal recht. Also ein grosses Interesse da für Microhabits, for better teamwork, bevor wir ins Thema einsteigen. Ihr zwei habt ja eigentlich unterschiedliche und trotzdem überschneidende Geschichten hinter euch. Irgendwie, oder? Also irgendwie habt ihr euch bei der Betriebspsychologie irgendwo getroffen oder erklärt mal, wo habt ihr dann euch getroffen? Wo gab es die Überschneidung eurer Wege?
Ja, also ich lege es uns gerne los und ich wechsle jetzt auch auf Hochdeutsch, dass uns auch die Kolleginnen und Kollegen in Deutschland und Österreich verstehen. Ja, wo soll ich anfangen? Also ich will mal sagen, mich bewegt eigentlich die Psychologie schon seit jeher. Also ich würde sagen, schon seit Jugendzeiten, angefangen so mit Philosophie und dann immer mehr so in die Psychologie gekommen, in die Wissenschaft. Dann wurde das Ganze irgendwie immer naturwissenschaftlicher, bin dann so in die Neurowissenschaften gerutscht, habe mich dort auch lange in der Forschung aufgehalten, immer auch noch so mit Seiteninteressen, Wirtschaft, Entscheidungsfindung, dann irgendwann so alles kombiniert. Und dann habe ich ins Consulting gewechselt, Big Four. Dort wirklich wichtige Erfahrungen gesammelt. Ich bin spannenderweise im CFO-Advisory gelandet, eigentlich eine ganz andere Ecke, aber habe dort spannende Dinge gelernt. Und dann bin ich zurück an die Fachhochschule, habe viel so im Kontext HR gearbeitet mit HR-Business-Partnerinnen und Partnern und dann bin ich so in die agile Ecke abgezweigt. Frederic Laloux, Reinventing Organizations und zurück ins Consulting, Boutique-Firma, so eine agile Bude. Und dann bin ich irgendwann mit Dennis in Kontakt gekommen. Und ich glaube, für mich so die Schlüsselerinnerung, wir sind, glaube ich, zwei Nerds. Für mich ist das ein positiv besetzter Begriff. Und ich habe gemerkt, ja, irgendwie das Match mit Dennis. Und wir haben uns gleich von Anfang an so über die Bücher unterhalten, die wir alle gelesen haben. Und er hat mir da seinen Bücher-Backlog gezeigt mit irgendwie Dutzenden Büchern, die er noch lesen will. Und ich habe mir so gedacht, hey, cool, der tickt wie ich, das matcht. Und dann, genau, und dann haben wir angefangen zu diskutieren. Und ich glaube, das ist so der Start. Und den Rest der Geschichte darfst gerne du erzählen, Dennis. Wie ging es weiter?
Also irgendwie klickt das, genau. Vom Hintergrund sind wir da recht ähnlich. Ich bin auch irgendwie in die Psychologie gekommen, obwohl ich mal Ingenieur war und Ökonomie studiert habe und ganz, ganz viele Sachen. Ich bin über meine Doktorarbeit über agile Teams im Prinzip so in das Thema reingekommen. Das war Organisationspsychologie. Und ich weiß gar nicht, wo wir uns zuerst getroffen haben, Raphael, aber wie du sagst, es ist so, irgendwie hat es gefunkt und wir haben so viele gemeinsame Themen und dann irgendwann haben wir gedacht, lass uns doch mal versuchen, das alles zu sortieren. Dann haben wir uns irgendwie mal einen Tag eingeschlossen und ein Whiteboard genommen und gedacht, wie können wir alle Frameworks, die wir so kennen, irgendwie in eins runterdampfen. So ein bisschen so die Weltformel, großes Vorhaben. Aber wir mussten auch viel weglassen. Natürlich, wenn wir jetzt so über Microhabits sprechen, dann sind das große Sachen, die dahinter stehen. Und wir haben es wirklich versucht, so anwendbar wie möglich zu machen, dass es klein und greifbar wird. Das ist unser agiler Mind-Tick so.
Ja, da ist das schon wieder das Feuer, oder? Für das Teilen. Ah, ja, meine Microhabits. Sehr schön zu spüren und zu sehen, wie ihr das so habt für euch. Mit den Microhabits wollt ihr ja Teams beflügeln, sozusagen, oder? Und die Teamwork verbessern, dass die mehr Freude an der Arbeit haben. Ich als Scrum-Trainer finde das natürlich super cool, denn Scrum ist ein Framework. Alleine nützt das nichts. Das braucht es genau dazu. Darum bin ich zum Beispiel hier und finde eure Feuer wahnsinnig cool, weil das beflügelt viele Teams hoffentlich. Wie seid ihr darauf gekommen, dass Microhabits für agile Teams sind? Was ist da der Link?
Ja, ich habe ja einleitend so von diesem nebulösen Bild gesprochen oder am Horizont. Und ich steige vielleicht hier ein. Ich finde Scrum ein unglaublich cooles Framework. Und wieso finde ich Scrum so cool? Weil es deckt irgendwie alle Facetten ab. Es hat irgendwie Prozesse, Rollen, Zeremonien, das ganze Paket, oder? Und du als Scrum-Trainer, Philipp, du weißt, dass du kannst nicht einfach den PO weglassen. Wenn du den PO weglässt, dann geht es nicht. Du kannst auch den Scrum-Master nicht weglassen. Also alles hat Sinn und Zweck. Und ich habe mir immer gedacht, so, hey, Teamzusammenarbeit, das ist wie eine Ehe. Ich weiß, Dennis, du machst das Beispiel nicht, so ich nehme es jetzt dennoch. Du kannst bei einer Ehe auch nicht einfach sagen, hey, wir nehmen zwei Eheringe, eine gemeinsame Wohnung und ein Standesamt und sagen wir so, hey, das mischen wir jetzt zusammen und dann gibt es eine super Ehe. Sondern es braucht irgendwie mehr. Und ich glaube, die agile Community, die hat das auch gemerkt, es braucht wirklich mehr. Und dann fing das so an mit dem ganzen Feedback-Thema. Hey, wir müssen uns Feedback geben, Feedback-Zeremonien. Und dann irgendwann kam so diese Psych-Safety-Welle. Wir brauchen psychologische Sicherheit. Und ich habe als Psychologe immer gesagt, hey, das ist alles cool und ich finde super, dass sie das macht, aber irgendwie ist das nicht alles. Und wir brauchen eigentlich im zwischenmenschlichen Bereich so eine Art Framework, das wie Scrum ist, das nichts weglässt. Und das ist für mich eigentlich so Microhabits for Better Teamwork. Da ist alles drin, was es braucht, um eben neben den Prozessen, den Zeremonien und den Rollen ein Scrum-Team oder natürlich auch ein anderes Team zum Fliegen zu bringen.
Ich würde auch sagen, dass es nicht nur für agile Teams gilt. Für mich sind es eigentlich also Muster der Zusammenarbeit, die in allen Teams Sinn machen, auch wenn klassisch organisiert ist. Es geht immer um Kommunikation. Und wie Raphael schon gesagt hat, da gibt es ganz viele Konzepte, die in der Psychologie eigentlich schon Jahrzehnte so bekannt sind. Psychologische Sicherheit, das sind alte Sachen für Psychologen. Aber als Agilisten entdecken wir das ganze Zeug jetzt neu und denken, wow, da gibt es irgendwie noch ganz viel, was wir nicht kennen. Für Psychologen ist das so alles ein alter Hut schon. Und die beiden Welten zu verbinden, ich glaube, das ist auch gerade so, wo unsere Stärke ist, dass wir so beide Welten kennen und das zusammenführen. Wir sehen, das macht Sinn.
Ich sehe das eher so ein bisschen als Öl für die Maschine. Und ob da jetzt Scrum drunter läuft oder ob da irgendein anderer Prozess drunter läuft, wo Leute zusammenarbeiten, das ist eigentlich völlig egal. Wie steht ihr zu diesem Statement, dass Microhabits das Öl sind für Teams?
Ja.
Zum Laufen
bringen. Ja, ich finde die Metapher ganz gut oder die Analogie. Ohne die Grundlagen geht es natürlich nicht, oder? Also du brauchst die Prozesse, die Zeremonien, die Rollen, das ist wirklich die Maschine, das Fundament und das ist wichtig. Aber wie bei der Ehe genügt es halt nicht. Und da finde ich dein Beispiel vom Öl natürlich gut. Und du kannst dir jetzt die Frage stellen, als Team, wenn du das Öl brauchst, dann brauchst du auch eine Tankstelle. Und jetzt so die Frage, was ist denn die Tankstelle? Und ich würde sagen, vor vielen Jahren oder vor ein paar Jahren hätte man gesagt, hey, für das braucht ihr eigentlich einen Teamentwickler. Oder vielleicht auch einen unglaublich erfahrenen Scrum Master, der irgendwie noch eine systemische Coaching-Ausbildung hat und sich viel mit diesen psychologischen Themen beschäftigt hat. Und wir haben einfach gemerkt in der Praxis, viele Scrum-Teams, die haben einfach diese Erfahrungskomponente noch nicht, vor allem am Anfang. Da ist die Maturität noch nicht vorhanden und die sind dann wirklich so ein bisschen überfordert. Ein bisschen wie die Analogie mit dem Paar. Was machst du, wenn es nicht läuft? Dann denkst du so, hey, was können wir machen? Und du gehst irgendwann mal zum Paartherapeuten oder zur Paartherapeutin und sagst so, hey, mich stört das und ja, dich stört das. Und dann geht man so in die Lösungsfindung. Und im Business ist das so der Teamentwickler. Oder die Teamentwicklerin. Und wir haben einfach gemerkt, hey, das ist cool, das machen wir auch selbst gerne, so Teams entwickeln. Jetzt das Problem ist einfach, die Teams sagen uns immer so, hey, wir haben keine Zeit, hey, der operative Druck, der ist verdammt hoch. Und dann haben wir auch so gemerkt, hey, das Rezept ist das eine, so die Inhalte, die 7 Verhaltensdomänen. Aber das alleine genügt nicht. Wir brauchen auch auf der didaktischen Ebene noch etwas. Das muss irgendwie schnell reingehen ins System. Und dann kommen so diese Micro-Habits-Komponente rein. Wir brauchen auch auf der didaktischen Ebene etwas, das das irgendwie beschleunigt. Mhm. Ja.
Ja, ich finde die Metapher auch gar nicht schlecht. Und eine andere Metapher, die wir immer bringen bei dem Framework, ist so im Hintergrund, dass wir versuchen, so die Spielregeln von Teamzusammenarbeit zu verändern. Das Klassische ist so, dass ich Schach spiele im Team oder dass ich mir überlege, wie muss ich strategisch in das Meeting reingehen, damit das am Ende passiert, was ich gerne hätte, die Lösung, die ich denke, die wir brauchen, was muss ich auf die Folien schreiben, damit dann die Reaktion so und so ist, also so vorausschauend und so kalkulierend. Und das ist, was wir intuitiv natürlich machen, weil wir denken, wie kann ich die anderen davon überzeugen, dass das, was ich sehe, so das Beste ist. Und diese Schachmetapher, die hört da auf, wo es natürlich super exponentiell komplex wird, wenn ich alle Züge vorausdenken will. Das geht irgendwann nicht mehr. Und Schach ist außerdem was irgendwie so gegeneinander ist. Also es ist kein Teamgedanke. Und die Metapher für den Teamgedanken bei uns ist dann die Metapher von einem Puzzlespiel, wo wir uns klar werden müssen, dass wir alle Puzzleteile haben. Ich habe die Sachen, die ich sehe, meine Erfahrungen, und alle anderen im Team haben ihre Puzzleteile. Und ja, eigentlich geht es ja darum, dass wir die Puzzleteile zusammensetzen und dass wir dann quasi für unsere Kunden das beste Puzzle zusammenbauen. Weil es von draußen gesehen total egal ist, ob wir intern uns nach Scrum organisieren oder was auch immer machen, so dass wir, wenn wir die Zusammenarbeit gut hinkriegen und die Puzzleteile zusammensetzen, dann werden wir die besten Lösungen bauen. Das geht nicht so gut mit Schach. Und deswegen ist es so, wir haben das oft als Sprache schon in unseren Meetings, dass wir sagen, jetzt nochmal kurz als Puzzle gedacht, was würden wir machen, wenn wir jetzt nicht so sehr Schach spielen würden? Und dann müssen wir uns selbst immer wieder daran erinnern. Das ist, finde ich, eine total hilfreiche Metapher.
Ja, sehr schöne Metapher, die gefällt mir sehr gut, spontan. Ich höre es zum ersten Mal, aber es ist richtig schön, weil es zeigt so auf, dass es nicht eine Win-Lose-Situation gibt, sondern dass es eigentlich eine Win-Win-Situation draußen steht, dass man miteinander was tut.
Genau.
Und nicht ich tue was und kann mich damit hervorheben, sondern es tut uns als Team gut, mein Beitrag. Und ich höre dir zu und höre deinen Beitrag und dein Puzzleteil, was du zum Bild mitbringst, was wir den Kunden abliefern.
Genau.
Ah, sehr schön.
Ja. Weil es gibt ja keinen Gewinner und Verlierer. Es macht keinen Sinn.
Genau, es gibt zwei Gewinne dann.
Genau.
Also ist das so die Synergie, oder 1+1=3. Und ich finde eben, im agilen, selbstorganisierten oder auch so herkommen von diesem DevOps-Gedanken, oder? Wir sind ja interdisziplinäre, crossfunktionale Teams. Wir reden ja heute auch oft von Diversität. Und wenn du halt ein diverses Setting hast, dann hast du den Vorteil, dass du ganz viel Wissen im Raum hast. Klar, T-Shape, das muss irgendwie anschlussfähig sein, aber es sind unterschiedliche Puzzleteile, es sind nicht dieselben. Und jetzt ist also die Frage, hey, wie setzt du das zusammen? Und dann wissen wir auch, dass ist natürlich nicht immer einfach, weil wenn wir die Welt genau gleich sehen, dann ist das unglaublich schön, weil wir verstehen uns immer ganz schön und wir nicken immer, wenn der andere oder die andere etwas sagt. Und in einem diversen Team ist das natürlich schwieriger, weil wir verstehen uns vielleicht nicht immer gleich von Anfang an. Wir sprechen auch nicht exakt die gleiche Sprache. Und deshalb brauchen wir eben genau diese Metasprache der Microhabits, um hier die Anschlussfähigkeit herzustellen und eben das Puzzle zusammenzusetzen und dann die Synergie zu erzielen. Das ist so die Grundidee.
Cool. Wo seht ihr den Antrieb eines Teams? Wann ist ein Team bereit, diese 7 Microhabits quasi zu lesen, zu verstehen, anzuwenden? Wann ist der Moment, dass ein Team merkt, oder ich sage es mal so, eine Gruppe von Menschen merkt, dass sie nicht mehr Schach spielen wollen, sondern dass sie puzzeln wollen gemeinsam? Mhm. Wann ist dieser Moment? Also, oder wie kriege ich dieses Momentum in mein Team rein?
Ich gebe dir vielleicht so ein Beispiel auch aus meinem eigenen Leben. Ich habe selbst schon in vielen interdisziplinären, crossfunktionalen, selbstorganisierten Teams gearbeitet, wo die Hierarchie ziemlich flach war. Und dann funktioniert es natürlich nicht immer genauso, wie man selbst will. Es gibt Schwierigkeiten, es wird ein bisschen holprig. Und ich denke mal so, der erste intuitive Gedanke, zumindest bei mir, ist immer so, hey, die anderen sind so quasi Idioten, die verstehen mich nicht oder die wollen mir nicht zuhören oder wieso geht das so lange, bis die meine Idee verstehen? Und ich denke, der Entry Point, um deine Frage zu beantworten, ist so, wenn du beginnst zu merken, hey, es sind nicht einfach nur die anderen Idioten, sondern ich mache auch selbst Dinge falsch. Also ich will mich auch selbst reflektieren und weiterkommen. Wir müssen irgendwie gemeinsam irgendwie so diese Anpassungsleistung machen. Und auch wenn du verstehst zu begreifen, dass diese Problematik ein Stück weit im System angelegt ist. Ich mache jetzt wieder den Ausflug in die Ehe-Analogie. Vor irgendwie 50, 60 Jahren hatten wir die patriarchale Ehe, oder? Der Mann geht arbeiten, die Frau bleibt zu Hause. Und das war in gewissem Sinne eine einfache Situation, weil die Rollen waren unglaublich klar, oder? Man musste nicht diskutieren, wer kocht das Abendessen und wer verdient das Geld. Das war klar. Und so gesehen war es einfacher, aber es war natürlich dennoch nicht gut, weil es maximal unfrei war. Und da kam ja diese ganze Bewegung, hey, wir müssen irgendwie ja, mehr Freiheit haben. Wir wollen unser Leben mehr selbstbestimmt leben. Wir wollen als Männer und Frauen selbst bestimmen, welche Rollen wir einnehmen. Und für mich ist das so ähnlich wie in selbstorganisierten Teams. Da kam ja auch die Erkenntnis, hey, wir wollen uns nicht in diesem fixen Korsett bewegen. Und durch diesen Abbau der Hierarchie kam ja auch diese zunehmende Komplexität und der Kommunikationsbedarf ist da angestiegen. Und deshalb sage ich, das Ganze ist auch im System angelegt. Ein selbstorganisiertes Setting, das ist einfach schwieriger und komplexer. Und ich glaube, da braucht so etwas eigentlich immer in einem gewissen Ausmaß. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich ein bisschen abgewichen bin. Dennis, nimm du noch einen neuen Anlauf, vielleicht kannst du es noch prägnanter sagen. Genau.
Ich sag's mal so, eine Menge von Ingenieuren irgendwie, die sehr fokussiert sind auf Lösungen, auf sei es Hardware, Software, Produkte, egal was sie machen, Dienstleistungen, die wirklich ihr Ding machen wollen und jetzt kommt ihr und sagt, hey, es braucht da noch was, was überhaupt keine Ingenieurleistung ist in dem eigentlichen Sinne, sondern ihr müsst neben eurem Fach auch euch noch aufeinander einlassen können und einander verstehen, wie in einer Ehe. Das hört sich für mich schon so, wow, okay, also muss ich jetzt aufs Sofa liegen und so. So, was ist es denn? Also wie connectet ihr diese Einstellung, diese Teams mit euren Microhabits? Wann ist der Moment da? Raphael hat dich gebeten, Dennis, noch mal Anlauf zu nehmen.
Deswegen finde ich ja immer die Fußballmetapher besser als die Ehe, aber Raphael findet die nicht so. Weil es ist im Teams ja so, dass nicht alle Rollen 100% definiert werden können und sollen. Das ist ja kein Gesetzestext, wo dann drinsteht, als Scrum Master muss ich das machen und als DevOps Engineer das und dann, wenn irgendwas nicht in die Rollenbeschreibung passt, dann will ich ja nicht, dass jemand sagt, oh, nicht mein Job, das mache ich. Also wir wollen ja die Zwischenräume zwischen dem, was definiert ist, auch irgendwo füllen, aber es ist, weil es kein Gesetzestext sein kann, ist es ja nicht möglich, Rollen so umfassend zu beschreiben. Und irgendwie muss klar sein, wie Dinge passieren, wie Aufgaben erledigt werden. Und rein rational macht es Sinn, zu sagen, wir sehen nicht alles generell. Also alle Leute haben blinde Flecken. Das heißt, ich muss auch welche haben, weil ich bin bestimmt nicht der Einzige, der keine hat. Und wenn wir das mal so rational begreifen, müssen wir einen Schritt weiter denken, wie schaffen wir es dann, dass wir das in den Alltag bringen, in so einen Zusammenarbeitsmodus. Genau. Und ein Modell, was ich immer im Kopf habe, ist das heißt Double Loop Learning, wo am Ende Resultate rauskommen. Das ist so, was man möchte. Ja. Also wir wollen alle erfolgreiche Produkte bauen. Wir wollen, dass das Team funktioniert, was auch immer das heißt, Team funktioniert und individuell auch, dass wir mit Spaß bei der Sache sind. Und wenn die Resultate nicht stimmen, dann sind dafür die Verhaltensweisen verantwortlich. Also Verhalten erzeugt Resultate. Und wenn ich nicht weiterkomme und immer wieder die gleichen Sachen passieren, wie, oh, das haben wir doch schon 7-mal besprochen, also ist noch nicht passiert, dann brauchen wir andere Verhalten. Und das kommt dann oft mit so Automatismen, weil wir ganz viel sozialisiert wurden in Verhaltensweisen, die generell mehr Schach sind als Puzzle. Und die so intuitiv sind, so automatisch. Und wir wollen, dass diese automatischen Verhaltensweisen, dass wir eine Puzzlesprache dafür bauen, die wir dann Microhabits nennen. Und wenn wir das schaffen, dann wird es ganz automatisch, dass wir besser im Team zusammenarbeiten. Also irgendwie, ich glaube es nicht, dass es so den Moment gibt, so Big Bang, wo dann alle sagen, okay, jetzt von heute an spielen wir Puzzle. Es ist mehr wie ein lebenslanges Üben, dass man immer wieder sagen muss, Okay, im letzten Meeting, in welchen Momenten habe ich da mehr Schach gedacht? Wo habe ich gedacht, alle anderen sind Idioten und ich weiß es? Und wo habe ich nicht gemerkt, dass ich auch blinde Flecken habe? Und dann das immer wieder zu üben.
Also irgendjemand trägt dann das Team zur Reflexion an.
Ich finde, das muss eine Sprache werden, wenn das im Team eine Sprache wird, sodass wir quasi mit irgendwie Schach und Puzzle miteinander auch. Schau, das war jetzt sehr, sehr Schach. Und wenn das eine Sprache wird, dann können wir besser werden, diese Sprache zu lernen.
Du hast die Frage so gestellt nach der Einflugschneise, oder? Und ich habe früher viele auch klassische Kommunikationstrainings gegeben. Und Dennis hat ja gesagt, dieses Double Loop Learning, oder? Also du hast Resultate, die Resultate basieren auf Verhaltensweisen. Und jetzt gibt es aber noch einen Schritt weiter, die Verhaltensweisen basieren auf Haltungen. In der agilen Szene würden wir vielleicht sagen, so das Agile Mindset oder Agile Being. Und jetzt das Coolste wäre natürlich, wir könnten einfach so an diesen Haltungen und Mindsets schrauben. Ich habe im Kommunikationstraining immer gesagt am Anfang, hey, ich sage euch jetzt einen Satz, wenn ihr den verstanden habt, könnt ihr wieder nach Hause gehen, aber vermutlich bleibt ihr dann noch den ganzen Tag. Und der eine Satz ist einfach, versucht dich darauf zu fokussieren, die anderen zu verstehen und nicht darauf selbst recht zu haben. Und wenn du das einfach verstanden hast, dann musst du gar nicht mehr ins Training kommen. Und jetzt machen wir das Training aber dennoch. Und dann kommen wir so auf die Ebene der Verhaltensweisen. Weil das sind halt so die einfacheren Stellschrauben, oder? Dass wir einfach unsere Verhaltensweisen reflektieren und an denen arbeiten. Und jetzt können wir nochmal einen Schritt weitergehen. Wir haben ja 7 Verhaltensdomänen und die alleine sind auch noch ziemlich groß. Und deshalb kommen wir dann zu den Microhabits. Und die Microhabits sind eigentlich wirklich ganz kleine Verhaltensweisen, die du in den Alltag einbetten kannst. Und die dann wirklich schnell wirksam werden. Ich gebe dir mal so ein Beispiel. Wir sagen oftmals, ja, ich finde deine Idee ganz gut, aber, und dann kommt irgendwas anderes. Und eigentlich heißt es, ich finde deine Idee gar nicht gut. Ich will es aber nicht so sagen. Und einfach mal so den Versuch starten, ja und zu sagen. Und das hat eine ganz andere Wirkung in der Kommunikation. Und das Microhabit ist einfach, hey, versuch dich mal darauf zu fokussieren, ja und zu sagen und nicht ja aber. Ganz klein, kannst du locker in den Alltag einbauen und mach das mal so 2 Wochen und ja, das hat schon eine kleine Wirkung. Und jetzt kannst du auch ganz viele von diesen Microhabits zusammennehmen und dann hast du dann quasi die große Wirkung.
Ja, das ist ja eine eurer Microhabits oder eine zumindest eine Technik, wie das habt. Ich baue das oft in meine Kurse ein mit ja genau und. Das kommt ja auch aus dem Theatersport oder aus dem Impro-Theater oder die nutzen diese Technik auch. Und da geht es ja darum, dass man sich gegenseitig aufbaut. So, dass man aufeinander baut. Also ja, aber heißt ja, schöne Idee, aber ich hätte noch die bessere. Hör mal meiner zu und ja und oder ja genau und heißt ja quasi, wow, deine Idee ist cool und schau mal, ich hätte noch ein Puzzleteil on top. So, passt ja dann auch in eure Puzzlesprache wieder rein.
Oder zumindest zu sagen, und was ich noch nicht verstehe, was du mir noch erklärst, was dann wieder vom Mindset her Puzzle ist, oder? Und nicht sagen, ich verstehe es nicht, was du sagst, das muss Blödsinn sein, sondern zu sagen, ich verstehe es nicht, was du sagst, erklär mir mal, wo du den Sinn siehst, weil ich ihn nicht sehe.
Also absolut. Das ist das Aufbauende. Und gerade wenn es so in diesem Bereich der Besserwisserei und Unzufriedenheiten nicht ansprechen geht, also in diese Situation, wo Teams eben in dieser nicht Puzzlewelt, sondern in der Schachwelt sich drehen auf dem Schachbrett und da dann einzusteigen, kann ja durchaus sein, dass ja genau und so ein kleines Spielchen in einer Retrospektive zum Beispiel schon eine Einflugschneise sein kann.
Wo seht ihr? Unbedingt, ja.
Es klickt mit den Teams. Wo ist es denn? Wo oder die Teams, die ihr betreut habt oder die euch gefragt haben nach Support, gibt es irgend so ein paar, wo ihr sagt, wow, da hat es bei denen geklickt. Da haben eine dieser 7 Microhabits genommen und dann haben wir gesagt, oh wow, cool, das ist eines. Gibt es noch mehr davon und wie komme ich?
Ja, also ich habe eins. So die Frage nach Klarheit und Transparenz, das ist ja eines unserer Verhaltensdomänen, Create Transparency and Clarity. Und ich habe da ein gutes Beispiel. Ich habe vor Jahren einmal einen Workshop facilitated mit einer quasi Geschäftsleitung einer R&D-Abteilung. Und der Workshop, der kam so zustande, dass ein guter Kollege von mir, der hat eigentlich dieses Mandat betreut und der ist kurzfristig ausgefallen. ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, er war krank oder sonst irgendwie verhindert. Und der hat mich ganz kurzfristig angefragt, hey Raphael, kannst du den Workshop übernehmen, die Moderation? Und ich war eigentlich inhaltlich überhaupt nicht fit auf dem Thema. Ich hatte keine Ahnung, was die inhaltlich so machen. Also ich habe mich natürlich schon vorbereitet und auch so ein bisschen informiert, aber ich war jetzt nicht im Detail drin. Und dann bin ich so in den Workshop reingegangen und habe meine Moderation gestartet, natürlich mit dem Fokus auf den Prozess, was muss ich prozedural machen, dass das gut rauskommt. Und dann kam irgendwie so eine Diskussion auf über das Thema, ja, unser Produkt und so. Und ich war als Moderator immer so am Zuhören. Ich habe gedacht so, hey, ja, scheiße, ich verstehe nicht, über was die reden. Ich habe mich wirklich schlecht vorbereitet und ich war so ein bisschen überfordert. Und irgendwann habe ich eigentlich so, auch für mich selbst, habe ich so einen Teilnehmer gebeten, hey, kannst du mir mal sagen, was ein Produkt ist? Und zwar Kinder, Greisen und Vorstandsvorsitzenden sicher, also so, dass es wirklich alle verstehen. Und da hat er so ein bisschen rumgedruckst und so. Und ich habe gesagt, nein, hey, das brauchen wir jetzt. Jetzt brauchen wir die Definition. Ich schreibe sie auch auf den Flipchart. Und dann haben wir das gemacht. Und dann haben wir alle gemerkt, hey, wir verstehen ja etwas völlig Unterschiedliches unter einem Produkt. Alle haben ein anderes mentales Konzept im Kopf. Und die hitzige Diskussion, die kam eigentlich primär zustande, weil sich die Leute nicht verstanden haben. Die hatten gar nicht zwingend konträre Ansichten, sondern sie haben sich schon auf der Ebene der Definition nicht gefunden, oder? Und deshalb sagen wir auch, definiere, was wichtige Wörter sind. Also du musst wirklich diese Klarheit haben, weil ein großer Teil von Missverständnissen entsteht einfach nur schon dadurch, dass wir irgendwie unsere Sprache nicht exakt gefasst haben. Und das war so ein Moment, da hat es für mich Klick gemacht, aber ich habe auch gemerkt, in dieser Geschäftsleitung hat es auch Klick gemacht, weil sie haben wirklich gemerkt, wow, wir wissen ja gar nicht, was ein Produkt ist, oder?
Sehr cool, was du sagst. Wir haben gestern gerade mit deiner Geschäftsleitung ein Meeting gehabt, einen halben Tag Workshop, und da gab es sehr hohe Differenzen in Wissensstand zu diesem Thema, was wir besprochen haben. Und dann haben wir gemerkt, dass das Vokabular gar nicht dasselbe, also die haben nicht alle denselben Stand rein im Woki. Und dann haben wir neben die Agenda, die wir wie halt Agilisten an die Wand geklebt haben, nochmal eine Schrift gemacht, Woki, also für Vokabular. Und alle, die ein Wort nicht verstanden haben, konnten das aufschreiben und dahin kleben. Und wir haben dann gemerkt, ganz viele Leute haben Verständnis-Issues und haben das dann genutzt. Und dann konnten wir diese Wörter erklären, haben gemerkt, dass die Wörter nicht von allen in demselben Weg verstanden wurden. Also wir haben auch da Klarheit reingebracht. Das ist ja euer zweites, Create Transparency and Clarity. Also Visualität kann natürlich helfen für die Transparenz, aber auch die inhaltliche Klärung. Und das finde ich ganz, ganz ein schönes Micro-Habit. Mhm. Welches ist eigentlich euer Lieblings-Micro-Habit? Also, Raphael, du beginnst immer mit ja, genau, und, oder? Und bei dir, Dennis, welches ist dein Lieblings?
Das Beispiel, was ich am allerhäufigsten bringe, ist, war für mich so, dass ich mir angewöhnt habe, oder ich versuche es mir immer noch anzugewöhnen, keine Suggestivfragen zu stellen. Aha. Das ist fängt unser Framework damit an, mit Compassion und Curiosity, wo wir sagen, erkläre den Kontext von dem, was du sagst, und sei dir bewusst, dass alle Suggestivfragen, wie zum Beispiel, glaubst du, das ist eine gute Idee, oder glaubst du wirklich, wir sollten das so machen, dass es keine wahren Aussagen sind, das ist keine wahre Frage. Das ist die Aussage, ich glaube, ja, das ist keine gute Idee. Und ich mache das mittlerweile so intensiv, dass ich es in Meetings auch immer umdrehe. Wenn jemand sagt, hey, Dennis, glaubst du wirklich, wir sollten das so machen, dann drehe ich das wieder um und sage, was ich dich sagen höre, ist, du glaubst, wir sollten das nicht so machen. Erklär mir bitte mehr dazu. Ich verstehe es noch nicht, warum du das glaubst. Und so kommen wir Schritt für Schritt sehr, sehr weit. Wenn man die Aussagen wirklich als Aussagen macht und sagt, ich glaube, das ist keine gute Idee. Und das kann man ja so als Aussage machen. Das wird aber dann erst neugierig, was unser Microhabit voraussetzt, die Neugierde dahinter, wenn ich weitergehe und eine Frage frage, von der ich nicht die Antwort kenne. Ja. Weil glaubst du wirklich, das ist eine gute Idee? Das ist keine neugierige Frage. Da kenne ich die Antwort. Meine ist, nein, das ist keine gute Idee. Ja. Und es wird erst dann eine wirklich gute Frage, wenn ich sage, ich glaube, es ist keine gute Idee und das ist mein Grund dafür. Ich verstehe es nicht, warum wir das so machen sollten. Aber es könnte ja sein, dass ich da gewisse Sachen nicht sehe. Und jetzt kommen wir vom Schach ins Puzzle, wo ich sage, da gibt es vielleicht Puzzleteile, die du hast, die ich nicht sehe. Kannst du mir die erklären? Und dann ist es keine Keine Aussage mehr, die man nicht neu kriegt.
Ist ja auch irgendwie wie die Sprache für einen, ich sage den Marktplatz für Hilfsangebote. Also du legst quasi das irgendwie so hin mit Hilfe deiner Sprache, dass du Hilfsangebote auf den Marktplatz bringen kannst, aber auch nach Hilfsangeboten fragst gleichzeitig.
Ja, genau. Es geht wie in beide Richtungen. Mhm. Das ist, weil wir oft gefragt werden, ja, wenn ich jetzt diese Microhabits alles anwende, das ist ja gegen mich, dann verliere ich ja immer alle Meetings, wo andere Leute Schach spielen, oder? Dann bin ich ja, ja quasi ja. Der... Das ist aber eigentlich überhaupt nicht so, weil ich damit nur eine Offenheit... Also wenn ich beim Beispiel von vorher zu bleiben, dass man wichtige Worte definiert, ich kann es immer auch einfordern, dass wir das tun. Erklär mir doch mal, was du unter Produkt verstehst. Und dann sage ich dir, wie ich Produkt verstehe, und dann kommen wir mehr zusammen. Das heißt nicht, dass wir das nur einseitig machen sollten, sondern es ist immer auch, wir spielen das ja im Team, und indem wir das spielen, bringen wir hoffentlich die anderen dazu, auch als Team mitzuspielen. Mhm.
Und ich denke, es bringt mich auch so auf die Ebene der Grundannahmen, die auch so implizit in diesem Framework stecken, oder also eigentlich nicht implizit, im White Paper beschreiben wir das ja auch so. Es setzt natürlich schon auch so einen gewissen Willen voraus, wirklich auch zusammen und miteinander zu wollen. Also der Fokus ist wirklich auf dem Team und nicht auf dem Individuum in Bezug auch auf die Arbeitsweise und die Resultate. Und dennoch muss ich natürlich immer auch mich selbst reflektieren, wenn ich im Team gemeinsam etwas will. Also wie in der Ehe, wenn ich die Ehe verbessern will, dann kann ich nicht einfach sagen, meine Frau muss sich ändern, sondern ich muss mich selbst ändern, weil wenn ich mich ändere, dann erhalte ich auch andere Antworten. Also ich kann die Welt eigentlich verändern, indem ich mich selbst ändere. Und das bringt mich so auf die Verhaltensdomäne, die du vorher angesprochen hast, oder ja und, anstatt ja aber, da sind wir so im Bereich auch der psychologischen Sicherheit. Und was mich immer so ein bisschen stört, an dieser psychologischen Sicherheit, so wie sie vielerorts auch beschrieben wird, das heißt eigentlich immer so, ja, die anderen müssen wir eine sichere Umgebung geben. Also ich kann eigentlich reinkommen, ich vereinfache es jetzt ein bisschen und machen, was ich will, die anderen müssen mir die sichere Umgebung geben. Und wir sagen eigentlich, nein, es sind zwei Ebenen. Ich muss eigentlich auch eine sichere Umgebung für andere sein. Also ich muss mir auch immer überlegen, was mache ich, dass ich eine sichere Umgebung für andere bin. Und so die zweite Ebene auch, wie bringe ich auch Selbstsicherheit mit in den Teamkontext? Also so die Frage, wo habe ich vielleicht eigene Unsicherheiten, wo habe ich eigene Triggerpunkte, wo habe ich eigene Schwachstellen, wann gehe ich eigentlich auf 180 und bin vielleicht nicht mehr im Puzzle-Modus. Ich denke so ein bisschen hier auch an das Thema der Grundbedürfnisse. Ich kann mich erinnern, Philipp, du hast mir mal von diesem SCARF-Modell erzählt, oder? Mhm. Also was brauche ich eigentlich? Irgendwie Sicherheit, Relatedness, Autonomy, was auch immer, oder? So die Frage, was sind für mich eigentlich wichtige Bedürfnisse? Also ich kenne auch mich selbst und ich weiß auch vielleicht, wann verfalle ich so in einen dysfunktionalen Autopilot-Modus, wenn eben eines dieser Bedürfnisse halt nicht so erfüllt ist. Und das dann auch so zu merken, hey, jetzt werde ich eigentlich unangenehm für andere und ja, mein Beitrag an die psychologische Sicherheit ist eben gerade nicht mehr so gut.
Wunderbar. Ich möchte der ganzen Diskussion, also ich finde es super cool, oder? Und super interessant. Und es hat ja immer noch so ein bisschen das Ding dabei, so, wir müssen, also ich Chef, oder? 20 Jahre schon Chef von einem Team und jetzt kommen die und sagen, weißt du, wir müssen ein bisschen Scarf machen und das verstehen, wie Scarf funktioniert und ja, dass wir als Team also könnt ihr noch ein bisschen so diesen wirtschaftlichen, diese wirtschaftliche Komponente noch reinbringen? Warum soll ich als Vorgesetzter Zeit und Raum geben für mein Team, damit die sich um diese 7 Microhabits kümmern können, damit sie...
Also im Endeffekt, ich würde sagen, ist einfach effizient und effektiv. Und jetzt muss ich erklären, warum.
jetzt kommen die Fragen, genau. Warum ist
es? Es ist natürlich so, es fühlt sich erstmal an, als würden wir sehr, sehr viele Worte für sehr, sehr kleine Aussagen brauchen. Oder wenn ich immer erklären muss, warum ich eine Frage frage und warum ich jetzt klären will, was wir unter Produkt verstehen und was das Problem genau ist, das wir lösen. Das fühlt sich erstmal wie mega viel Overhead an. Im Endeffekt spart es uns aber sehr, sehr viel Zeit, weil wir die ganzen Extraschlaufen drehen, wo wir Missverständnisse haben, wo wir das Meeting noch 4-mal machen müssen, wo wir merken, da war jemand nicht dabei, den wir brauchen. Und dann drehen wir uns sehr, sehr viel im Kreis und brauchen am Ende sehr viel länger. Es ist wie diese, wir Agilisten haben ja für alles coole Sprüche. Einer ist ja go slow to go fast.
Yep.
Es ist genau das. Es ist, wenn man sehr viel am Anfang investiert, die Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, dann wird es, dann erzeugen wir einen Flow, der unglaublich ist im Team.
Yep.
Das ist dann effizient, es ist auch effektiv, weil wir schneller genau dahin kommen, wo wir hinwollen.
Gibt es hierzu auch schon, kennt ihr Untersuchungen oder irgendwelche wissenschaftlichen Arbeiten, die sowas belegen?
Also im Bereich der psychologischen Sicherheit gibt es natürlich schon auch Studien. Ich meine, die bekannteste ist zum Beispiel dieses Project Aristoteles von Google, das gezeigt hat, dass wirklich die psychologische Sicherheit ein zentraler Faktor ist, auch in Bezug auf die Performance eines Teams. Aber ich bin ja von Haus aus Wissenschaftler und habe so gesehen eine Affinität zu Studien. Aber ich sage mal, es braucht eigentlich gar keine Studie. Gesunder Menschenverstand genügt eigentlich hier völlig, oder? Wenn wir so sagen, wir haben 7 Teammitglieder und die haben alle unterschiedliche Fähigkeiten und die sollen jetzt etwas Cooles zusammen machen, dann habe ich einfach die Möglichkeit zu sagen, hey, 1+1+1=7, das gibt im Idealfall eben diese Synergie. Heißt dann nicht 7, sondern vielleicht 9 oder 10, weil durch die Verbindung der Elemente eben mehr entsteht als das Ganze. Und ich habe jetzt die Alternative, einfach zu sagen, hey, das sind 7 Einzelmasken, die spielen Schach, die konkurrieren sich, die haben Missverständnisse und dann ist es halt eben 1+1+1-1 und dann lande ich vielleicht bei 5, oder? Ich denke, am Ende des Tages ist es so einfach. Wenn ich 7 Leute habe und die können nicht miteinander zusammenarbeiten, die können nicht miteinander reden und kommunizieren, dann gibt es halt einfach keine Synergie. Also ich sage mal, Studien sind gut und ich schätze die auch sehr, aber gesunder Menschenverstand genügt eigentlich hier schon.
Ja, also mein Bauch sagt das auch, oder? Sagt, hey, wow, da müssen wir eigentlich keine großen Studien haben für. Oftmals werde ich auch gefragt, oder? So, aber wenn wir uns nur zurückerinnern an Firmen, bei denen wir heute ganz bestimmt nicht mehr arbeiten, oder sagen wir mal so, bei den Firmen, wo wir heute arbeiten, gibt es das bestimmt nicht. So dysfunktionale Teams, oder? Also Teams, wo ich einfach reingehe in Meetings und weiß, eine Person nimmt 90% der Redezeit und alle anderen langweilen sich, sagen aber nichts, getrauen sich nichts zu sagen. Und wenn mal was gesagt wird oder jemand sich traut, dann merkt er einfach, dass es keine gute Idee war, indem er heruntergecancelt wird oder einfach nicht mit Lob überschüttet, sondern im Gegenteil, so quasi, warum wagst du nicht überhaupt was zu sagen? Und wenn man das nur schon sieht, wie Teams heute unterwegs sind und merkt, wir müssen irgendwo hin, da bin ich überzeugt, da helfen eure 7 Microhabits massiv. Sofern Raum und Zeit gegeben wird, und das sollten sich die Leute wirklich nehmen. Also da auch ein Aufruf, und falls jemand bis hierhin kommt beim Zuhören vom Podcast, hey, gebt euren Teams diese Zeit, gebt ihnen diese 7 Microhabits, gebt Zeit und Raum, fragt nach, seid gewundrig, wie sie das machen, was sie tun, helft. Es wird, wie Dennis gesagt hat, euch definitiv mit Freude an der Arbeit und auch Leistung vergütet werden. Soweit mal mein Zusammenfassen hier. Aber ich möchte euch unbedingt noch die Möglichkeit geben, das zusammenzufassen, unser kleines Gespräch heute Morgen früh.
Ja, einerseits vielleicht noch so eine kurze Klammer und nachher fasse ich es zusammen.
Okay.
Ich glaube, wir Agilisten, wir versuchen immer alles über Prozesse zu lösen. Und ich habe mir gerade so überlegt, hast du gesagt, dass mit den Redeanteilen könnte man dann sagen, ja, führe einfach eine Timebox ein. Ganz einfach. Oder alle haben 3 Minuten Zeit, dann geht's weiter. Und meine Erfahrung einfach, mit Prozessen kann man verdammt viel lösen. Man kommt wirklich enorm weit. Beispielsweise auch bei Entscheidungsprozessen, kollegiale Rollenwahl, Konsensentscheidung. Man kann unglaublich viel regeln. Aber irgendwann kommst du einfach an einen Punkt, wo du mit dem Prozess alleine nicht mehr weiterkommst. Weil man kann jeden Prozess einfach auch gamen, wie man auf Englisch sagt, oder? Wenn du mit einer dysfunktionalen Haltung in diesen Prozess reingehst, dann kannst du alles unterwandern. So, genau, und jetzt muss ich ein bisschen vorwärts machen. Zusammenfassend, ja, eben, Teams, die haben die Zeit nicht, weil sie operativ unter Druck sind, die haben die Rezepte nicht und die müssen aber die Zusammenarbeit hinkriegen. Und deshalb sagen wir Microhabits, Das kannst du einfach in den Alltag einbauen und du kannst mit kleinen Dingen Großes bewirken.
White Paper lesen, verstehen und einfach ausprobieren, oder? Kann ich das so zusammenfassen, was du gemeint hast? Schön, genau. Schöne Unterstellung von mir, oder? Du hast es sauber ausgedrückt und ich wollte es für mich zusammenfassen. Ja, schön. White Paper lesen, ausprobieren, experimentieren. Das ist wirklich cool. Und dann gemeinsam reflektieren. Dennis, wie würdest du es zusammenfassen?
Ich finde, was Raphael gesagt hat, ist absolut richtig. Ich stehe natürlich 100% dahinter. Vielleicht noch mit auf den Weg zu geben. Was ich darunter verstehe, ist, wir müssen versuchen, dass Sachen so automatisch wie möglich werden, dass wir wirklich kleine Habits im Alltag finden, sodass wir nicht groß über Zusammenarbeit nachdenken müssen, weil es muss, wenn es automatisch passiert, dann wird es automatisch besser.
Ja.
Und deswegen unsere Hoffnung ist, dass wir Sachen so klein wie möglich und so intuitiv wie möglich machen können. Wird immer im Hintergrund, habe ich jetzt Schach gespielt oder habe ich Puzzle gespielt? Welche kleinen Tricks helfen mir damit? So zum Beispiel zu fragen, wenn du wir sagst, wen meinst du, wer ist wir? Diese Worte klären. Und dadurch wird es, wie Raphael gesagt hat, es wird dann zu einem Rezept, wo man nicht viel Zeit braucht als Team. Man kann es ganz einfach in den Alltag einbauen. Und das ist auch nicht die Voraussetzung, dass man alle Microhabits auswendig lernt und 100% immer macht, sondern man kann sich 2, 3 rauspicken und einfach mal
starten.
Genau, ach, cool. Einfach mal starten.
Ja, cool. Also vielen Dank mal für den Inhalt und für eure Zeit hier. Und wo sieht man euch in Zukunft? Wo kann ich mehr von Microhabits lesen, verstehen, downloaden, Videoschauen, euch sehen, euch zu hören?
Genau, wie du schon gesagt hast, unser White Paper, wir sind dran, das nochmal sauber aufzuschreiben. Wir haben eine kurze Version davon schon und jetzt kommt die lange Version, wo wir den ganzen Überbau und Hintergrund und das ganze Theoretische auch mitliefern wollen, dass Leute verstehen, dass es nicht nur Sachen sind, die wir uns gerade ausgedacht haben, sondern da steckt richtig Wissenschaft dahinter. Und nächstes Jahr wollen wir Trainings dazu machen. Wir haben auch schon welche in der Vergangenheit gemacht. Wir machen damit weiter. Wir wollen das so weit wie möglich in so viele Teams wie möglich bringen.
Cool. Gibt es euch auch noch, ich weiß, du warst schon in der Konferenz?
Genau.
Gibt es noch weitere Konferenzen, Meetups, Dinge, wo wir euch sehen können?
Wir haben eigene Meetups geplant. Ich war am Agile Leadership Day. Das war sehr, sehr cool, sehr viel Resonanz bekommen. Wir sind auch am Teamboost Day noch im Februar damit und sicher auch noch bei anderen Veranstaltungen, die wir noch.
Das ist ja auch ongoing, oder? Da kommen immer wieder neue Dinge rein. Ich würde einfach sagen, folgt uns auf LinkedIn und dann seid ihr immer aktuell informiert. Schaut auch mal in die Flow Days Academy rein. Da haben wir einen coolen Kurs drin und so bleibt ihr immer aktuell an den neuesten Insights dran.
Cool. Und auch auf diesem Channel werden wir immer wieder mal halt, wenn es Möglichkeiten gibt zu Business Agility, Meetups oder was auch immer, wo wir euch natürlich auch mal gerne sehen würden, auf dem Laufenden halten. Vielen, vielen lieben Dank für euren Effort, für euren Feuer, das ihr da reinsteckt. Ich glaube, das kann die Arbeit von nicht nur von Scrum und Agile Coaches unterstützen, sondern von ganz vielen Menschen, die in diesen Teams sind und einfach viel mehr Freude bekommen am Puzzeln, das nochmal aufzunehmen. Vielen Dank euch und auf gutes Gelingen und viel, viel Erfolg.
Danke auch.
Vielen Dank, Philipp, für die Einladung.
Dir hat gefallen, was du gehört hast? Dann folge uns auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Du möchtest mehr über uns wissen? Dann folge uns auf LinkedIn, Instagram oder auch bei Facebook oder besuch unsere Academy auf www.flowdays.net. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Stay agile.